redet, ist nicht tot.
Willkommen zu den Flaschen dieser Sendung, in der über Getränke geredet wird. Diesmal geht es mal wieder um Wein. Eigentlich geht es die letzte Zeit ja immer nur um Wein. Wenigstens einmal im Monat, und zwar mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Heute, wir fangen ja immer damit an, Sachen zu erzählen. Wo war ich denn?
Stimmt.
War ich verreist?
Wir können
ja
natürlich auch.
Ich war verreist, und zwar waren wir in Irland eine Woche.
Ah.
Und es hat durchgehend geregnet.
So wie man sich das vorstellt irgendwie?
So wie man drüber spottet.
Okay. Also,
So wie man sich das vorstellt, ist ja okay, von 5 Tagen regnet es 3.
Ah, aber
es hat halt immer geregnet. Wir waren jetzt auch nicht groß essen, muss ich sagen. Also, weil wir hatten die Kinder dabei, da kannst du ja eh nicht in so fesche Restaurants gehen oder so, das lohnt ja gar nicht.
Gibt es denn in Irland fesche Restaurants?
Bestimmt, also ich... 2 habe ich gefunden, also in einem waren wir sogar, aber da sind wir zu spät gekommen, da gab es dann nur noch so kalte Platte, so Aufschnitt.
Mhm.
Und das andere haben wir zumindest eins, wir sind daran mal dran vorbeigefahren, also es gibt mit Sicherheit was.
Ja,
also
das glaube ich auch, aber ich kenne halt einfach keine, aber ich war auch noch nie in Irland, muss ich gestehen. Ja.
Das ist toll, also ist echt hübsch.
Eine Bekannte von mir war jetzt da und die war bei so einer berühmten Kochschule in Irland, also die hatten da irgendwie so keine Ahnung, irgendwie eine Veranstaltung über mehrere Tage hinweg.
Im Wesentlichen Fish and Chips. So, weil Fish and Chips gibt es halt an jeder Ecke und ich finde halt Fish and Chips irgendwie geil. Das Problem, was der Ire hat, ist, der kann keine fritten. Die machen halt so sehr grob geschnittene, sehr dick geschnittene Kartoffeln.
Ja.
Und die sind auch nicht richtig knusprig ausfrittiert.
Okay.
Sondern ist immer so ein bisschen weich. Es ist okay, aber es ist halt nicht fritten. Also ist halt... Ja. Ist halt Kartoffelstücke. Leicht frittierte Kartoffelstücke, aber mit Fritten hat das wenig zu tun. Das fand ich ein bisschen schade irgendwie.
Ja, das würde ich jetzt sagen. Allerdings auch nicht 5 Tage hintereinander essen wollen.
Nö, wir haben dann zwischendurch auch mal Hamburger. Also, was halt ganz cool ist, die haben ja, in Irland gibt's ja angeblich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe es nie überprüft, in Irland gibt's ja angeblich keine Massentierhaltung, sondern ausschließlich extensive Tierhaltung. Also Kühe auf der Weide.
Kühe auf der Weide, ja, das habe ich auch gehört.
Die machen ja mit Lebensmitteln, die haben ja so einen ganz komischen Lebensmittelnationalismus fahren, die Iren. Auf allem, was in Irland hergestellt ist, steht halt, dass es aus Irland kommt.
Mhm.
Und dass es auch besser ist, dass du das jetzt kaufst, weil es aus Irland kommt.
Das steht da überall drauf.
Das steht echt überall drauf. Irish Beef, Irish Milk, Irish 100% und so.
Ja, ja.
Also kannst halt wirklich so ein bisschen so ein Lokalpatriotismus oder sowas kannst du da entwickeln. Und was halt ganz cool ist, du hast dann du bist nicht so gehemmt, einfach mal aus dem Kühlregal Fleisch zu holen.
Ja.
So, da gab es halt so Hamburger Patties irgendwie, 4/4 Pfünder, Royal mit Käse, für 5 €, was jetzt echt nicht viel Geld ist. Also für, was sind das dann, so ungefähr 500 Gramm Fleisch.
Für so Freiluftfleisch, ne?
Für so Freiluftfleisch eben, ist es echt nicht teuer. Und das haust halt in die Pfanne. Und das schrumpft nicht und das schmeckt hinterher geil. Also anscheinend ist da wirklich was dran an diesem Irish Beef. Also an diesem Mythos. Mhm. Mythos Irish Beef.
Okay.
Also, ja, hat mir gefallen. Also will ich auch nochmal hin. Aber ich glaube, wenn es nicht die ganze Zeit regnet, ist das richtig geil da. Also es war halt viel grau.
Aber die Karte hat ja noch, die war ja länger da dann, ne?
Ja, die war jetzt noch eine Woche da, die ist gerade zurückgekommen.
Die hat ja noch Fotos geschickt, irgendwie veröffentlicht von Landschaft ohne Regen, glaube ich.
Ja, da war sie im Norden. Also wir waren ja im Süden in Cork.
County
Cork. Ja, ja, ja. Und Katrin ist dann nochmal nach Nordirland, also in UK war die in Großbritannien. Wo es halt, sagt sie, ich hoffe, dass sie das auch nochmal in irgendeiner anderen Sendung bespricht, damit man sich das mal anhören kann, wo es halt echt scheiße ist, weil das ist UK. Und UK ist halt nicht so fancy wie Irland.
Nö. Wobei die Irländer ja jetzt auch echt schwere Zeiten hinter sich haben. Die Irländer.
Ja, die haben
Irländer gesagt.
Zeiten, aber die Iren, die sind schwere Zeiten gewohnt. Das ist halt das Interessante. Die Iren sind erst seit 20 Jahren ungefähr, haben die diesen Wohlstandsflash. Und seit halt irgendwie Irland eine Steueroase ist und da sehr viele Firmen gerade in Dublin sich ansiedeln.
Ja, Apple und so halt.
Genau. Seitdem
und uns verarschen.
Genau. Seit die unsichtbare Hand des Marktes in Form von Apple die Iren ohrfeigt.
Mhm.
Aber stand auch im Reiseführer, dass die es erst seit ein oder zwei Jahrzehnten wirklich gewohnt sind, dass so Erfolg und Konsum und so, dass das irgendwie Werte an sich sind. Und das würden die Iren so eigentlich gar nicht kennen historisch. Und darum sind die halt auch alle viel freundlicher. Also zumindest da auf dem Land, wo wir waren. Das war echt extrem angenehm. Also wir sind so über, ich weiß gar nicht, wo kamen wir denn her? Wir wollten irgendwo hin, genau, wir wollten uns so ein Loch angucken, so ein See. Kamen wir aber nicht ran, irgendwie, dann fing es wieder an zu regnen, also frustriert, und fuhren so zurück, und dann stand so eine kleine, zugewachsene Kirche da. Dann haben wir gedacht, ja, gucken wir uns mal die Kirche an. Stellt sich raus, also wir laufen so um die Kirche, und steht auf einmal so ein alter Mann in der Kirche. Und wir so, Tag, wir wollten nur mal gucken hier, weil die Kirche so nett aussieht. Und er so, ah ja, ich bin Francesco.
Francesco?
ruft nach drinnen, ruft zu seiner Tochter, die da drin war. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn? Hab ich vergessen. We've got visitors. Yeah, let them in. Und stellt sich raus, waren so ein paar Amerikaner, die gerade diese Kirche gekauft hatten.
Die haben die Kirche gekauft?
Ja, und die wohnen da halt jetzt und sind da am Sanieren.
Okay.
Und die haben auch direkt gesagt, so, ja, und wir passen uns hier natürlich direkt den Iren an, Gastfreundlichkeit, so, wollt ihr Tee, wollt ihr Kekse hier? Na, und irgendwie eine Stunde oder anderthalb bei denen in der Küche gesessen und über Kirchensanierung und so geredet. Und die scheinen alle so zu sein, die Iren. Also die sind alle total nett.
Also das ist schön, wenn der Markt, dieser heftige Kapitalismus noch nicht so ganz durchgeschlagen hat, ne?
Ja, ja, ja. Irgendwie. Ich hoffe mal, dass das Land, also dass die rurale Region, also das rurale Irland davon auch weitgehend verschont bleibt.
Das wäre schön.
Aber wahrscheinlich nicht, weil es durchdringt ja dann doch alles, ne?
Ja, leider. Das ist tatsächlich irgendwie.
Und kulinarisch, also so.
Furchtbar auf den Nerv.
Pubfood. Also ich kenne Pubfood nur aus London, und in London ist Pubfood natürlich sehr modern, sehr, sehr gut, auch mal so ein bisschen fancy, mal sowas Ausgefallenes dabei und so. Und das hattest du da gar nicht. Also da war Pubfood echt so, wie du es vielleicht vor 15 Jahren in London im Pub gekriegt hast. Mhm. Das war auch ganz lustig. Also kulinarisch geht da relativ wenig. Ich habe dann den besten Craft-Bier-Laden, also überall. Ich wollte ständig ein Bier haben, und du bekommst dann irgendwo Bier. Ne? Also im Laden. Gehst halt in so, gibt's halt überall Spar, ist da ganz groß. Also im Dorf gibt's einen Sparmarkt. Also dieses, ne, mit dem grünen Räumchen.
Ja, ja, genau, das, was es früher bei uns auch gab.
Ja, genau.
Und sagst, und in Österreich auch noch gibt. Ja.
Echt? Auch schön. Sagst so. Du, habt ihr Bier? Nee, haben wir nicht. Aber hier sind 3 Flaschen Wein zur Auswahl. Und dann hast du halt immer so Weine, wo du denkst, nee, lass mal.
Aber warum haben die denn kein Bier? Die macht doch irgendwie in der ganzen Welt Werbung für ihr Bier.
Keine Ahnung. Also es ist total schwer zu kriegen, jedenfalls. Und es ist teuer. Also selbst im Supermarkt zahlst du noch für einen halben Liter so 2,50 und mehr.
Aha.
Ja, und so Craft-Biere habe ich total wenig nur gefunden. Bis auf einen Sparmarkt in einem Ort namens, ich vergessen, aber in dem Sparmarkt jedenfalls, da gab es dann so eine Auswahl, also der hatte so richtig viel Craft-Bier im Kühlregal stehen. Und da habe ich einfach von jeder Flasche, was aus, also irisches Craft-Bier war, eine genommen, waren dann 9 Pullen. Stand so an der Kasse, hab bezahlt, wartete dann noch auf Kater und die Kinder. Und dann kam irgendwie so ein Typ an und meinte, schöne Auswahl hast du da. Und ich, ja, ist selten genug, dass man mal so was findet. Sagt er, ja, es ist mein Laden, ich habe das da reingestellt. Ich freue mich immer, wenn die Leute das Zeug hier kaufen.
Ja. Scheiße, ja, so, also insgesamt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, ich auch also, nicht. Ich dachte auch, da kommst du hin, überall, Pint.
Ja, ja, ja. Ja, irgendwie.
Aber
Guinness, schon in Kilkenny.
Ja, nee, das war irgendwie jetzt gar nicht so. Also Cider gab es oft. Und in den etwas größeren Supermärkten, da kriegtest du dann auch Bier im Kühlregal. Aber davon da auch total viel so. Budweiser, also Budweiser, also nicht mal Budweiser.
Okay.
Hier so polnisches, tschechisches, also alles irgendwie wenig Lokales. Hat mich ein bisschen gewundert.
Schräg, finde ich total schräg.
Während ich im anderen Kühlregal als hier irische Milch. Ne?
So. Yeah.
Ja. Ja, weiß der Geier.
Siehst du, ich hätte jetzt gedacht, ich meine, ich kenne ja im Prinzip nur Kilkenny und Guinness, und die gehören ja auch noch zusammen irgendwie, ne? Ist, glaube ich, eine Brauerei.
Scheiße.
Und gut, es sind ja auch 2 verschiedene Biertypen, aber das war...
Trotzdem doof.
Ja, aber ich dachte immer, die wären total stolz auf ihr Bier und würden das irgendwie auf der ganzen Insel trinken. Tja.
Ey, die haben auch einen totalen Rücken, also so ganz krass. Irgendwie 25% oder sowas. Die sind also früher waren die immer die am meisten saufenden Europäer, und jetzt sind sie nur noch auf Platz 8 oder irgendwie sowas.
Oh, ist ja auch nicht unbedingt schlecht.
Ja.
Tja, okay.
Ja, aber sonst, also so kulinarisch war echt eher wenig
also los. Also mehr Landschaft.
Mehr Landschaft, ja, genau. Und durch den Regen war es auch weniger Landschaft, sondern eher Gegend.
Ah, ja.
Und das Beste war, ich musste nicht fahren. Ich habe gesagt, hier ist Linksverkehr, ich fahre nicht. Und bin dann die ganze Zeit chauffiert worden. Das war ganz angenehm. Wobei ich mich dann auch teilweise geängstigt habe. Weil wenn du so auf der falschen Seite sitzt, das sieht ja schon alles sehr gefährlich aus. Ne? Vielleicht war es
ja, auch. Das habe ich ja jetzt im Sommer auch vor mir. Aber ich werde wahrscheinlich im Wesentlichen fahren. Ich glaube, ich bin der, der die letzten Male, also häufiger einfach links gefahren ist von uns. Also werde ich das wahrscheinlich im Sommer auch übernehmen im Wesentlichen.
Wir wollten auch nochmal hin. Also ich will auf jeden Fall nochmal hin, weil ich fand es eigentlich schön. Also es waren so ein paar Rahmenbedingungen. Das Haus, was wir hatten, also wir hatten so Rent an Irish Cottage, anderthalb Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Dummerweise Luftlinie an der Bucht. Also es ist so 100 Meter durch den Wald gegangen, dann warst du am Wasser.
Okay.
Das heißt, Häuser, die an der Bucht anderthalb Kilometer vom Ortskern entfernt sind, sind halt, wenn du zu Fuß zum Ortskern willst, 5 Kilometer entfernt. Mhm. Das heißt, du musstest auch immer mit dem Auto fahren, weil es hat die ganze Zeit geregnet. Mhm. Das heißt, du kannst nicht mal einfach loslatschen und irgendwie sagen, oh, komm, ich klink mich mal ein Stündchen aus und sauf mir ein oder weiß der Geier was. Das war irgendwie ein bisschen schräg. Dann war das Haus war extrem hellhörig. Also wenn du unten gesessen gelesen hast und oben ist nur einer durch den Raum gegangen, hast du gedacht, okay, es bricht zusammen. Also die Rahmenbedingungen waren...
War das auch mit Torffeuer geheizt?
Nee, elektrisch. Und das musstest du auch noch extra zahlen. Hast du nach einer Woche klebt so ein Zettel an der Tür. Übrigens, eure Stromrechnung 20 Euro, lasst mal das Geld auf dem Tisch liegen. So, was? Eine Woche 20 Euro? Habt ihr sie noch alle? Und dann so das Übliche. Weißt du, das ist halt... Da merkst du dann doch dran, dass es irgendwie die Inseln sind. Also auch diese zwei Wasserhähne, getrennte Wasserhähne am Waschbecken haben die da. Hätte ich auch gedacht, dass vielleicht gerade die Iren ein bisschen moderner wären und nicht noch da irgendwie im viktorianischen Zeitalter
sind. Es gibt Leute, die machen das auch heutzutage noch hier in Deutschland so.
Wahnsinn.
Der Sigi zum Beispiel, beim Sigi im Badezimmer ist es so.
Echt?
Die haben sich für zwei getrennte Wasserhähne entschieden.
Warum machen die sowas? Das ist doch...
Keine Ahnung.
Das ist doch falsch. Naja.
Tja.
Die Menschen sind seltsam.
Geschmacksfrage halt. Ja.
Nee, aber so insgesamt, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da sehr wohl fühle. Außerdem ist es gar nicht weit weg.
Ja, das stimmt.
So, jetzt du. Wo warst du? Warst da wenigstens lecker?
Geht so. Ich war beim Internationalen Riesling-Symposium.
Ui.
Das ist so eine Veranstaltung, die findet, ich glaube, fast jedes Jahr oder jedes zweite Jahr statt, aber eben nicht immer in Deutschland, sondern eben auch noch in anderen Ländern, wo Riesling angebaut wird. Ich glaube, letztes Jahr war es vorletztes Jahr war es in den USA. Und diesmal war es halt im Kloster Eberbach. Und im Prinzip ist das so eine Zweitagesveranstaltung. Man konnte schon einen Tag vorher anreisen. Also die Zweitagesveranstaltung war irgendwie Montag, Dienstag vor 3 Wochen jetzt. Ja. Und ich bin halt schon mal Sonntag hingefahren und weil von hier aus in den Rheingau irgendwie fährst ja nicht montags morgens los, wenn das da um 9 Uhr losgeht, musst du schon am Sonntag hin. Und was nett war, ne, weil ich glaube insgesamt waren das so 250 Leute, die da angemeldet waren und ein gutes Drittel war bestimmt schon am Sonntag da. Mhm. Und das war halt nett. Also ich meine, die meisten hier aus Deutschland kennst du natürlich und dann waren noch ein paar aus anderen Ländern da und das war irgendwie Treffen bei auf dem Weingut Robert Weil und dann irgendwann rüberfahren zum Schloss Johannesberg und von da aus dann durch die Weinberge wandern zum Schloss Vollraths.
So. Ja.
Und da dann abends irgendwie Essen im Garten und dann war es sehr heiß und abends kam dann halt das Gewitter runter. Als wir gerade sozusagen unsere Teller voll hatten, fing dann irgendwie
der Wolkenbruch an. Drin.
Nee, wir waren eigentlich draußen und mussten dann irgendwie reinrennen. Also ich meine, dieses Vollrads ist groß genug, aber das war halt anders geplant. Ne?
Ja.
Also das Buffet war sozusagen unter
rauschendes Fest im Hof.
In so Zelten, genau. Und wir mussten dann halt irgendwie alle rein. Aber ist halt so. Das war schon lecker. Was irgendwie seltsam war, eher war das Essen montags, also Montag, Dienstag war dann eben Veranstaltung, es gab mehrere Vorträge, es gab vor allen Dingen eben so mehrere so große Tastings, ne? Also so Verkostungen, was irgendwie beeindruckend ist, weil es ist halt in diesem Dormitorium im Kloster Eberbach ein ziemlich großer Raum, eben so ein alter Gewölberaum und da sitzen dann 250 Leute und die haben alle 30 Gläser vor sich. Ja? Das heißt, ne? und die mussten dann auch am Tag irgendwie mehrfach gewechselt werden. Also die hatten irgendwie da 10.000 Gläser oder so im Einsatz. Ne? Das musste logistisch erstmal irgendwie alles
Personal
machen.
Viel Personal.
Ja, ja, viel Personal. Ne? Also ja, viel Personal, viele Gläser, viele Flaschen natürlich und eben schon auch beeindruckende Tastings. Also Stuart Piggott hat irgendwie ein Tasting gemacht, eben mit so Riesling weltweit, ne, in Deutschland angefangen, aber dann eben keine Ahnung, Österreich, Elsass, Australien, Neuseeland, verschiedene Gegenden in den USA, Kanada, das war schon toll. Und dann haben die das Weingut vom Kloster Eberbach sich nicht lumpen lassen und von deren bester Lage, was auch eine der ältesten Lagen in Deutschland ist, eben Weine aus den 40er, 50er Jahren irgendwie aufgemachte.
Ach, sowas finde ich ja immer toll.
Und das ist schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also allein dafür hätte man da mal locker hinfahren können, ne? Weil sowas kriegst du eben extrem selten mal irgendwie zu probieren, ne? Ja, das war schön. Das war schön. Und die Vorträge waren jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig spannend.
Aber ist ja gut. Oft. Ja. Also mein großes Problem mit Vorträgen aller Art ist ja, dass die sehr oft eine Informationsdichte von 5 Minuten haben, aber 30 Minuten dauern. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei Vorträgen.
Ja.
Und ich vermute mal, dass das in der Weinwelt genauso ist wie in jeder anderen Welt auch. Also ich habe bisher noch keine Welt betreten, in der es nicht so gewesen wäre, dass Vortragende viel zu viel reden und viel zu wenig sagen.
Ja. Ja, ja.
Außer die Vorträge von meinem Freund Thilo, der Vorträge darüber hält, wie man viel sagt, indem man wenig redet. Aber das okay. ist ein Spezialfall. Hier, gibt es eigentlich was zu trinken, wenn ich kurz mal...
Ja, ja, klar gibt es was zu trinken.
Was denn?
Also ich bin ja soweit hier auch durch. Also
ja, also dann können wir jetzt
mit der Veranstaltung, also ich meine, es gab noch 2 Tastings und es war irgendwie, was ganz schön war, war irgendwie sozusagen auch nochmal so ein Ausholen in die Geschichte, also wie Riesling, also gerade eben auch der Rheingauer Riesling, weil es war ja nun mal in Rheingau und diese Weine, die wir da getrunken hatten, die waren eben aus dem Steinberg, der ist sozusagen angelegt worden, als das Kloster Eberbach angelegt worden ist, ja. Und seitdem ist der sozusagen Weinberg. Und
aber da stehen jetzt nicht so alte Reben, ne?
Nee, so alt werden die dann eher doch nicht. Nee, da stehen schon alte Reben, aber jetzt irgendwie ein paar Jahrzehnte alt, nicht ein paar Jahrhunderte alt, ne? Ja. Aber das waren eben so die angesehensten Weine auch mit, die in Deutschland produziert worden sind, ne? Und die eben sozusagen auf den Weinkarten auch in England und Frankreich oder USA oder so gelistet waren, ne, im letzten Jahrhundert schon oder vorletzten Jahrhundert auch schon. Ja, das war schon ganz interessant. Also sozusagen eine Grand Cru-Lage in Deutschland.
Okay.
Ja, und also aus diesen 43, 53, 64, da waren teilweise extrem, wirklich, also Weine dabei, wie ich sie noch selten getrunken habe, wenn überhaupt, das war schon extrem gut.
Und wahrscheinlich nie wieder trinken wirst, ne?
Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, wir trinken heute Franken mal wieder, ne?
Ja,
wir
Frankenwein.
Wir trinken Frankenwein. Wir haben ja auch eine Boxbeutelflasche dabei, klassisch. Ja. Und sozusagen Klassik verbunden mit modernem Design.
Genau. Beziehungsweise mit modernem Wein, also klassisches Design mit modernem, oder wie meinst du jetzt?
Ja, nicht, ich meine, Boxbeutel ist ja eher die klassische Flaschenform.
Ja, das habe ich ja, also ich sage ja immer, also hatte ich dann auch, also man kann ja sagen, also die Weine sind von Andi Weigand,
ja.
Ein Winzer aus Iphofen in Franken, den ich im Rahmen des Hock die Her Podcasts interviewt habe. Mhm. Und ich bin halt dahin und so die, in irgendeinem Pressetext stand, Andi Weigand will den Boxbeutel entstauben. So. Mhm. Und ich bin dahin und es ging halt um Silvaner und der macht halt Silvaner. Und Silvaner war bisher für mich immer so ein, ja, der hatte immer so ein bisschen was, so was Weiches, seidig, cremiges fast schon. Und ich mag so seidige Weine eigentlich nicht. Ich mag das lieber ein bisschen kantig und knackig. Mhm. Und dann habe ich halt so mit ihm gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und irgendwann haben wir halt mal, so für eine Dreiviertelstunde habe ich auch gesagt, gibt es hier eigentlich nichts zu trinken. Dann haben wir kurz die Aufnahme angehalten, dann hat er ein paar Flaschen aufgemacht und haben so ein bisschen probiert. Und seitdem empfehle ich jedem, Weine von Andi Weigand blind zu kaufen. Mhm. Weil dem gelungen ist, zumindest war das, als ich es bei ihm auf dem Hof probiert habe, vielleicht ist da ja auch der Lambrusco-Effekt wieder dabei gewesen, dass man es vor Ort immer am tollsten findet, Aber was ich, also die waren halt, der hat es halt geschafft, knackige Rieslinge zu machen. Und er ja. sagt im Interview auch, wie er das macht.
Moment, ein klassischer Silvaner
meinst du? Silvaner, knackige ja. Silvaner zu machen, Verzeihung. Und er sagt ja. im Interview halt auch, wie er das macht. Der liest die einfach ein bisschen früher.
Ja.
Das ganze Geheimnis. Ja.
Genau, das ist das ganze Geheimnis, was du aber eben erst hinbekommen kannst, wenn du eben sehr viel Weinbergsarbeit machst. Ne?
Ja.
Weil die müssen ja reif sein. Also der Riesling muss reif, oder der
Silvaner
die,
auch.
Der genau, die Traube muss reif sein, damit du sie ernten kannst und mhm. sonst wird es ja bitter und so weiter. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du eben auch wirklich viel im Weinberg arbeitest und das auch kannst, genau. Ja, aber wir fangen nicht mit Silvaner an, weil Silvaner insgesamt ja eher trotzdem ein würzigerer, etwas kräftigerer Wein ist. Wir fangen mit der anderen Rebsorte an, für die Franken eben eigentlich auch mit bekannt ist, nämlich die Scheurebe.
Und von der du ja sowieso denkst, dass sie viel zu selten getrunken wird.
Ja, ja, genau, finde ich. Also
der
während Silvaner...
Alle der Wilde, die Weine, ne?
Ja. Bitte? Der Boxbeutel heißt der Franke.
Genau.
Genau, und die Schlegelflaschen heißen der Wilde.
Schlegelflasche ist das Wort,
Schlegelflasche.
Ach, auch schön. Bisschen blumig.
Ja. Aber es ist ja auch, also es ist ja scheu. Scheu darf blumig sein.
Ach so, scheu darf blumig sein.
Ja, scheu Schreiben darf Sie blumig
auf,
sein.
Schneidereit, wir fragen hinterher ab.
Scheu ist, sie wird ja manchmal, also sie kommt eigentlich aus Rheinhessen. Mhm. Heißt der Scheu, weil ein Herr Scheu sie an der, ich glaube in Greiten, nee, in Alzey. In Alzey, an der Landesanstalt für, bitte? Ah, okay, du musst mal
Entschuldigung,
abhusten.
Ich hab keine Räuspertaste mehr, jetzt habe ich den Salat. Ja, alles im Arsch.
Die ganze also. Technik im Eimer, ey, verdammte.
Ja. Hauptsache ja. Wein.
Ja. Genau, in Alzey hat er sie sozusagen gezüchtet. Mhm. Also es ist eine sehr junge Rebsorte, irgendwie 1916 gezüchtet. Mhm. Wobei er sich wohl selber auch irgendwie vertan hat oder irgendwie was anderes angegeben hat, weil man lange Zeit davon ausging, dass eine der Elternrebsorten der Silvaner sein würde, ist aber nicht so. Die eine Rebsorte ist Riesling und die andere ist die Bouquet-Rebe.
Bouquet-Rebe. Ist das, was im Hintergrund auf unscharfen Fotos so schön aussieht, ne?
Bouquet. Ja, wahrscheinlich, genau. Das ist jetzt für sich genommen irgendwie ja keine so tolle Sorte, aber zusammen mit dem Riesling hat sie eben diese sehr duftige, aromatische Rebsorte irgendwie ergeben, von der man eben häufiger sagt, das wäre sozusagen der rheinhessische Sauvignon Blanc. Ne?
Ich finde, er hat sogar ein bisschen was Seifiges, finde ich.
Seifig?
Ja.
Welche? Lavendelseife?
Was weiß ich denn? Seife.
Seife.
Obstseife. Fruchtseife.
So eine ganz scheue Seife.
Komm, ich lasse das mit dem Podcast. Meine Produktionsanlage ist sowieso im Arsch. Ich mache jetzt einen Marktstand und verkaufe Fruchtseife. Oh.
Bouquet halt.
Im Mund ganz anders. Das ist Bouquet? Also was du diesen...
Das ist aber ein
interessantes Bouquet, das meintest du.
Ja, ja, genau. Nee, das ist einfach schön aromatisch, ne? Das ist einfach. Ja.
Aber viel mehr, als er in der Nase verspricht, das finde ich ja ganz angenehm daran. Oft ist ja andersrum.
Ja. Also in der Nase eher schon sehr duftig und hell. Mhm.
Aber hat im Mund hat er noch sowas, was steinig. Was steinig Bitteres. Ja, eigentlich wie so ein Pfirsichkern, ne? Nur ohne Pfirsich.
Pfirsichkern ohne Pfirsich.
Ja, also dieses, weißt du, dieses. Ja, steinig Bittere. Anders fällt es mir immer wieder nicht ein. Ist ja immer so. Mir fällt immer nicht ein, was ich hier sagen soll.
Ja. Ja, ich mag die Rebsorte einfach gerne. Sie ist irgendwie, also aus der Rebsorte werden ja keine Krühlweine oder so gemacht, ne, keine Lagenweine oder so normalerweise, sondern es ist einfach es ist im Prinzip eine einfache Sorte, eine einfache aromatische Rebsorte, die aber eben so ein bisschen diese aromatische Duftigkeit mit ein bisschen Würze verbindet. und einfach, ich finde, in sehr angenehmem Maße einfach unkompliziert ist. Ne?
Ja.
Das kannst du irgendwie so wegschlürfen, es hat eine schöne Säure.
Wobei ich finde, ja. der hat zwar 12 Umdrehungen, und ich finde aber, der hat schon fast ein bisschen zu viel Hitze für so einen warmen Tag wie heute.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber...
Also den würde ich eher so, wenn es draußen noch ein bisschen frischer ist, trinken. Findest du nicht?
Nö.
Okay.
Eigentlich nicht unbedingt.
Dann halt nicht.
Also ich weiß nicht genau, also du meinst wirklich Hitze, ja?
Ja, so eine Wärme im Mund. Ich weiß ja nicht, also ihr Fachleute nennt Hitze ja wieder was anderes wahrscheinlich. Nö. Ne?
Nee, ich weiß schon, was du meinst. Also eben diese, meistens ist das ja auch ein bisschen mit Alkohol im Hintergrund verbunden.
Ja, aber in dem Fall halt nicht. Das ist das eigentlich Interessante daran.
Ja. Wie war denn deine Begegnung mit Andi Weigand?
Das war extrem nett. Also es war wirklich extrem nett. Er ist ja blutjung. Ich glaube 27 oder so.
Ja.
Wenn überhaupt. Und mir war das gar nicht klar, dass der so jung ist. Ich kam also auf den Hof und seine Mutter macht halt die Tür auf. Und sagt, ja, der kommt gleich. Und dann kam halt so ein junger Spund rein. Ich dachte auch so, ach du Scheiße. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und der hat halt zu erzählen wie ein Alter. Das ist schon echt faszinierend.
Wie warst du auf ihn gekommen? Irgendwie durch
das war, nee, die
Empfehlung
das,
von?
Nee, das war ja, das ist für den Hock die Her Podcast gewesen. Und da schicken die mich. Das halt die,
ach so.
Bei einer Auftragsproduktion werde ich halt von denen, kriege ich halt gesagt, hier, fahr da hin, red mit Andi Weigand. Der will den Boxbeutel entstauben. Und dann, ja.
Ah, okay, das war sozusagen der Dreh.
Genau.
Ja.
Und total, also völlig netter Typ. Also hast du ja dann auch oft, ne? Also das sind so, die wohnen halt auf dem Land irgendwie, die Leute. Da sind sie sowieso ein bisschen netter als in der Stadt, also nicht so reserviert. Dann ist das Landwirtschaft. Ja? Das heißt, die sind bodenständig per se schon mal. Und das kam da halt alles so zum Ausdruck. Also ich fand den toll. Also ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich weiß, der wird das hier hören. Aber also ich fand echt ein extrem netter Typ. Also hat richtig Spaß gemacht mit dem.
Der war auch enttäuscht, dass es heute nicht nachvollziehbarerweise, dass wir das jetzt nicht tatsächlich live machen konnten.
Ja, ist echt schade. Ja.
Ist halt so, nichts zu ändern. Ja.
Naja, und das Problem ist jetzt, ich weiß jetzt halt nicht so genau, was wir on-air und was wir off-air bequatscht haben. Darum kann ich jetzt schlecht Geschichten erzählen, weil ich die ganze Zeit denke, habe ich das erzählt?
Du meinst, ihr habt auch über Geschichten geredet, die nicht...
wir haben uns auch über Sachen unterhalten, von denen ich der Meinung bin, dass sie nicht on air gehören.
Ja. Ah, okay.
Also von daher...
deswegen kannst du jetzt nicht mehr dazu sagen.
Darum eiere ich jetzt hier so ein bisschen rum.
Also. Verstehe.
Das ist halt blöd. Aber,
ja. Weil wir ja in der seltenen Situation sind, dass du eigentlich das Weingut besser kennst als ich. Also ich habe den Andi Weigand bisher einmal getroffen.
Ja.
Auf einer Veranstaltung eben, wo sich viele Winzer präsentiert haben. Der gehört halt mit zu der Generation Riesling. Das ist im Prinzip eine Veranstaltung vom Deutschen Weininstitut, also sozusagen der Marketingagentur für deutschen Wein, sowohl hier in Deutschland als auch international. Und die haben etwas ins Leben gerufen, was halt Generation Riesling heißt und eben junge Winzer vorstellen soll, bekannt machen soll, was eine sehr schöne Veranstaltung ist. Also ich habe einige gute neue junge Leute da schon kennengelernt. Also der Petri zum Beispiel, ne? Wenn du dich erinnerst, den habe ich zum Beispiel auch da kennengelernt. Und Andi Weigand habe ich da eben auch mal getroffen.
Ja, was ich halt extrem spannend fand, ist, der hat, glaube ich, ich kriege das jetzt auch nicht mehr so genau alles zusammen. Ist halt immer so, wenn du so viel redest, vergisst du immer alles. Ich glaube, der hat mit 21 oder 22 schon das Gut übernommen von seinem Vater. Also was halt wahnsinnig jung ist. Und dieser Übergang von der einen auf die andere Generation scheint auch sehr, sehr reibungslos gelaufen zu sein. Was du ja auch oft nicht hast, ne? Sondern dann quatscht der Olle halt die ganze Zeit noch rein und will dir sagen, wie du Wein zu machen hast und sowas. Und das scheint da wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren.
Ist ja auch noch ein Familienbetrieb, ne?
Die ist noch ein Familienbetrieb.
Mit dabei, die Eltern. Großeltern sogar. Ja, genau.
Und die haben halt auch noch ein Gasthaus. Mhm. Also so richtig kannst du halt Zimmer mieten und kannst dann da übernachten. Was ich auch mal gedacht habe, das müssen wir eigentlich einfach mal machen, da hinfahren eine
Woche. Ziemlich schick auch, ne? Ziemlich modernes, typisch, schön, also schön toll aussehendes Gästehaus. Also kann man halt auf der Website natürlich sehen.
Ja. Und da hatte ich echt gedacht, eigentlich mal, weil die Weine sind halt alle geil von ihm. Hm. Und dann einfach mal hinfahren, sich eine Woche irgendwie ein Zimmer einmieten und dann sich den Arsch zuziehen, ein paar Tage lang. Könnte echt mal Spaß machen. Können wir eigentlich mal machen. Sollen wir das mal machen?
Könnten wir eigentlich mal machen, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ah ja, du hast doch ein Auto, dann kannst du mich abholen und ich zahle den Wein.
Genau, von Hamburg über Berlin nach Iphofen.
Genau, das geht ja ratzfatz, das ist ja irgendwie 3 Stunden von hier oder sowas.
Tatsächlich?
4, ja, Franken ist nicht so weit, also Franken ist von Berlin aus
nicht weit. Von Berlin aus ist es nicht so weit, von Hamburg ist ja alles weit weg.
Von Berlin aus eigentlich auch, ich bin nur immer
wieder verblüfft,
wie nah Franken dran ist. Ja, was willst du in Hannover? Ne?
Gibt's ja eben.
Gibt's ja gar nichts außer diesem Versicherungsdrückerkönig.
Es stimmt, nee, aber das, ich war jetzt Ex-Politiker.
Genau, ich war jetzt zuletzt ja auch wieder eine Woche in Bayern. Und wo war ich denn? Was um Würzburg herum. Und das ist halt auch eine 4-Stunden-Fahrt von hier aus nur. Also kommst du echt extrem schnell hin. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja.
Ja, sollten wir mal machen.
Ja.
Da können wir dann noch mehr Scheurebe trinken. Also das ist die Scheurebe vom alten Weinberg. Ne? Also das ist 40 Jahre alte Scheurebe. Mhm. Eben teilweise im Holz ausgebaut. Der ist ja sozusagen, er sagte ja auch bei dir im Podcast, er hat irgendwie sozusagen 4 Eckpfeiler, die ihm wichtig sind. Das eine ist komplette Spontanvergärung seiner Weine. Das zweite ist sozusagen Umstellung auf Bio, die im vollen Gange ist, aber sozusagen offiziell, aber eben seitdem er angefangen hat, die Weine zu machen und auch schon vorher, glaube ich, schon Bio war, nur eben nicht zertifiziert, das kommt eben auch. Hm. Das dritte war lalala.
Ich weiß auch nicht mehr, das Holzausbau, also Bio, genau, Spontanvergärung, Holzausbau.
Handlese. Ah ja, genau. Handlese war noch für ihn wichtig.
Genau, ich glaube, er macht alles außer 100% Holz, glaube ich, war das, ne? Also eins davon.
Genau, er ist sozusagen dabei von, also die Weine, die wir jetzt haben, sind schon teilweise im Holz ausgebaut, aber eben noch so teilweise Holz, teilweise Edelstahl, und sein Ziel ist es eben, komplett auf Holz umzubauen. Aber das ist halt auch natürlich eine Preisfrage. Das kostet schon viel Geld. Also neue Holzfässer kosten schon Geld, und die kriegt man auch gar nicht, je nachdem, was man haben will. Dauert es einfach auch ein paar Jahre, glaube ich, mittlerweile, bis man sie dann auch bekommt. Ja. Mhm. Also, weiß nicht, zum Beispiel einer der Anbieter, der irgendwie total in ist, ist Stockinger aus Österreich. So, ich glaube, die haben Wartelisten irgendwie über 10 Jahre hinweg. Ne? Aber ich denke mal, dass ich könnte mir vorstellen, dass er eher auch heimische Hölzer nimmt. Ne? Also jetzt zum Beispiel wie Benedikt Baltes, der ja auch in Franken ist, Kurfranken, der hat halt ausschließlich Holz aus dem Spessart. Mhm. Ja. Was auch irgendwie Sinn macht, finde ich. Also wenn man sozusagen regional denkt,
klar,
regional arbeitet, dann und man hat tatsächlich die entsprechenden Hölzer da, also die entsprechenden Eichen, dann finde ich es eigentlich sehr schön, die Idee, die Weine dann auch in dem Holz zu vergären, was im Prinzip um die Ecke stand.
Ja, zumal du dann, also du hast halt nicht diese Transportwege und sowas alles, und du hältst halt die regionale Wirtschaft im
auch im das.
Das ist ja auch so ein Ding.
Genau. Ja. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Also Scheurebe gefällt mir schon mal sehr gut. Es ist schön trocken.
Also hast du überhaupt von ihm schon mal was getrunken gehabt?
Ja, ich habe schon mal, aber eben wirklich nur auf so Verkostungen bisher. Okay. Und ansonsten ist
keine eigene Flasche.
Mir schon oft begegnet, aber irgendwie, genau, keine eigene Flasche. Ja, sehr schön. Also Scheurebe hat ja häufig auch so ein Zuckerschwänzchen hinten dran, irgendwie, wo man dann noch merkt, der ist irgendwie so 6-7 Gramm, ist da bestimmt noch mit dabei. Nee, genau, das gefällt mir sehr gut. Es ist, also das Duftige von der Rebsorte ist geblieben, und dazu kommt aber eine Würze, relativ viel Kraft am Gaumen, wie du schon sagst. Also, ja, ist kräftig, auch so leicht steinig und eben trocken. Das finde ich sehr schön. Ja, gut.
Was jetzt, der Wilde oder der Franke?
Nee, der Wilde, wir bleiben nochmal beim Wilden. Der Franke ist sozusagen einen oben drüber.
Wie einen oben drüber, hä?
Ja, also der Wilde ist ja Wein aus, ist im Prinzip der Gutswein, wenn man so will, vom Weingut. Und der Franke ist ja schon ein Lagenwein, ne? Ja, Iphofer Kalb. Und der hat ja nur zwei aus der Box Beutelflasche, also 2 Silvaner. Und das sind sozusagen seine Spitzenbeine.
Ich habe auch gesagt, Boxbeutel ist die Flasche, die du immer stehen lässt. So, wenn du am Regal vorbeigehst, was kaufe ich denn? Was kaufe ich denn? Die Boxbeutel nicht. Was kaufe ich denn? So,
ja,
so, irgendwie ist das so dermaßen vorbelastet. Es ist so, ja, ist von Oma. Oma trinkt daraus und ist halt unmodern.
Ja.
Also ich bin mal gespannt, ob er es schafft, das durchzusetzen. Also ich fände es cool.
Naja, er ist ja jetzt nicht der Einzige, der einen Boxbeutel abfüllt. Aber Boxbeutel ist insgesamt eine ausgesprochen schwierige Kiste. Also die haben ja jetzt mit einer großen Offensive versucht, eine neue Boxbeutelflasche auf den Markt zu bringen.
Ja.
Kannst du mal googeln. Ja, ja. Eine von einem Hamburger Industriedesigner, auch namhaften Industriedesigner, gestaltete Flasche, die also markanter ist, auch schwerer und größer wirkt, aber irgendwie, glaube ich, auch nicht wirklich angenommen wird.
Das ist irgendwie so ein Boxbeutel.
So ein bisschen so ein Kreuz mit diesem Boxbeutel, weil traditionelle. Ah, okay, ist
ein bisschen eckiger, ja.
Ja. Kommt aber dann, also ich finde den, ich weiß nicht. Also,
ich finde die Flasche, die ist halt eine absolut, ich finde auch, das ist so eine maximal unsexy Flasche irgendwie. In so einer Flaschenform erwarte ich eigentlich halt Medizin.
Ja, es ist irgendwie, sieht aus als
Felgenreiniger oder
ja. Was, es ist viel zu kantig geworden irgendwie, ne?
Ach so, nee, ich meine so grundsätzlich, also auch die überhaupt die Form. Also da ist halt Schnaps drin und sowas, aber nicht Wein. Ich bin so sehr an Schlegelflaschen gewöhnt, dass ich mit allem anderen echt Probleme habe. Ja.
Ich weiß nicht. Also ich finde, also die Portugiesen sind mit der Flasche auch groß geworden und irgendwie mit diesem Mateus Rosé. Aber es gab auch früher ganz viel Vinho Verde in diesen Flaschen. Also wir haben auch, mein Vater hat ja viel Frankenwein getrunken, also wir hatten auch häufig Boxbeutel da.
Mhm.
Also finde ich es schön, aber ich bin auch trotzdem irgendwie nicht ein Fan davon.
Und sie lassen sich halt schon einfach nur unheimlich schlecht transportieren.
Also dann kriegst du die nicht in die Weinregale gelegt,
genau.
Und dann passen sie irgendwie wieder nicht ins so richtig.
Der Boxbeutel ist der Forentroll unter den Weinflaschen. So.
Ja,
da habt das.
Auf der anderen Seite ist es halt schön, das auch ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil es halt so eine lange Tradition hat. Wie auch immer. Jetzt sind wir erstmal noch beim wilden.
Genau.
Beim wilden Silvaner. Also wild, denke ich mal, einfach, weil es halt wild vergoren, also spontan vergoren ist. Ne?
Weiß ich gar nicht, hat er da was dazu gesagt? Ich hätte mir vielleicht die Sendung nochmal, das Interview nochmal anhören sollen im Vorfeld, oder? Ach Quatsch, hört es euch doch gefälligst selber an. Lohnt sich eh. Hört alle, hockt die her. So.
Genau. Silvaner. Also, Silvaner war eigentlich mal, glaube ich, die populärste deutsche Rebsorte, also am häufigsten angebaute deutsche Rebsorte. Hat sich in den letzten zumindest 3-4 Jahrzehnten doch deutlich geändert.
Warum war die so populär? Also ist der so gut nachgefragt worden oder wächst der so wie Unkraut, sodass du einen 100-fach hast?
Ich glaube, das war schon auch eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also es wurde schon gerne getrunken einfach. Und ich glaube, die Trinkgewohnheiten ändern sich so ein bisschen. Ich glaube, die haben sich vor allen Dingen eben verändert mit der Kaltvergärung. Ja? Also seitdem, im Prinzip wird ja erst seit den 70er Jahren kalt vergoren. Vorher war es halt wenig temperaturkontrolliertes Vergären und heutzutage kannst du in aller Welt auch Weißweine machen, weil man eben kalt vergären kann und
warum kann man das jetzt erst oder
hätte man auch schon früher gekonnt, aber also im Prinzip mit der Einführung der Kältetechnik hätte man es wahrscheinlich schon gekonnt, aber irgendwie aufgekommen ist sozusagen dieses Kaltvergären eigentlich erst in den 60er, 70er Jahren.
Mhm.
Und man hat halt irgendwann rausgefunden, eben auch, dass man Weine, die kalt vergoren werden, eben viel aromatischer hinbekommt. Ne? Also die werden halt viel aromatischer, die haben halt viel mehr Primärfrucht. Und ich glaube, dass sich andere Rebsorten einfach viel besser dafür eignen, kalt vergoren zu werden, als jetzt unbedingt der Silvaner, ja, weil der eben ja für sich genommen schon nicht so ein fruchtiger Wein ist. Der ist ja eher so ein würziger Wein. Ne? Und dann hat er halt auch nicht so eine knackige Säure normalerweise. Und ich glaube, das hat ihn insgesamt ein bisschen unpopulär gemacht einfach, weil Riesling einfach knackiger ist, frischer ja. ist. Der kann halt auch süßer ausgebaut werden, ne, als mhm. als jetzt der Silvaner. Und dann ist ja in Franken eben auch dieser Müller-Thurgau irgendwie extrem populär geworden. Auch Kerner und Bacchus, also eben auch so Rebsorten, die sehr, 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 sehr viel tragen, ne? Also die mhm. sehr, sehr hohe Hektarerträge haben. Also in Franken ist ja total viel schiefgelaufen in den 70er, 80er Jahren, was ihnen auch irgendwie so an die Gurgel gegangen ist sozusagen. Und
was ist denn schiefgelaufen?
Naja, Franken hat halt wie viele andere Weinbauländer in Deutschland auch eben, also was in Rheinhessen die Frauenmilch war, ja. war in Franken eben sozusagen dieser Bacchus, Kerner und Müller-Thurgau, mhm. ja. Mhm. Und eben wenig Riesling und wenig Silvaner, ja. Scheurebe war noch ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, ich muss mal gerade gucken, wie der Rebsortenspiegel heutzutage ist in Franken. Also da liegt Müller-Thurgau noch an erster Stelle. Vor Silvaner mittlerweile und wieder und dann Bacchus Domina, ja, wäre dann die erste rote Rebsorte, ja, Domina, dann kommt Riesling,
nie gehört.
Dann kommt ein bisschen Spätburgunder und dann Kerner, Dornfelder, Regent, Scheurebe, so, das ist jetzt, ja, und Müller-Thurgau ist halt ja letztlich eine Rebsorte, die erst in den letzten Jahren auch wieder in einer vernünftigen Form auch überhaupt ausgebaut wird. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Stefan Krämer nimmt aus Auernhofen, mhm. Den wir schon mal mit dabei hatten, der macht irgendwie tolle Müller-Thurgau, aber die werden halt ganz anders behandelt, als man das früher gemacht hat. Und nachdem so ein bisschen dieser Bacchus-Kerner-Hype irgendwie durch war und ein bisschen Scheurebe noch dazu, kam dann eben so eine große Marketingoffensive aus Franken, die hieß dann Frank und Frei. Aha. Das war eben Müller-Thurgau auch in so durchsichtigen hellen Boxbeutelflaschen, die aber eben alle eben so kalt vergoren waren. Ja, also das war alles so eine primärfruchtige, voll auf die 12 Fruchtbombe. Ja,
ja.
Damit haben die sich dann einen Namen gemacht, aber das hält halt auch nicht vor irgendwie so. Ne? Das ging schon eine ganze Zeit lang ganz gut, aber letztlich sind es halt keine Weine, mit denen ein Weinbaugebiet wirklich nachhaltig eigentlich arbeiten kann. Und das kommt eigentlich erst wieder so in den letzten 5 bis 10 Jahren und eben auch mit neuen Leuten und Generationswechseln auch. Mhm. Ja. Und dazu gehört Andi Weigand eben auch. Ne. Und dazu gehört natürlich auch ein Christian Stahl letztlich und ein Stefan Krämer, die eben irgendwann in der Zeit angefangen haben, auch wieder einen anderen Weinstil zu machen. Und dazu gehört dann letztlich auch zu sagen, wir machen eben, wir sind eben nicht mehr die Boxbeutel-Fraktion. Also bei Stefan Krämer oder Christian Stahl finde ich halt gar keinen Boxbeutel mehr. Bei alteingesessenen Weingütern jetzt wie Horst Sauer oder so, wo auch die Tochter im Wesentlichen die Weine macht. Mittlerweile ist es auch in den letzten Jahren viel weniger geworden. Eben weil er tatsächlich dieses Image, glaube ich, sehr viel eben auch zu tun hat mit zweifelhaften Qualitäten. Ja. Leider.
Mhm.
Ja. Ja. Und naja, das, was Rheinhessen geschafft hat, jetzt erfolgreich eigentlich, so, ich sag mal, seit 2000, also 15 Jahre gebraucht, sich wieder so einen Standard zu erarbeiten und wieder sozusagen gehört zu werden in der Weinwelt. Da arbeitet Franken eben auch dran.
Ja. Naja, es wird denen auch gelingen. Also was du so aus Franken angeschleppt hast und was ich so aus Franken bisher bekommen habe, war eigentlich alles gut. Also mindestens gut, wenn nicht sogar außergewöhnlich. Also
ja.
Wobei ich dann natürlich über so Leute wie dich und diese Podcasts, die ich da mache oder gemacht habe, natürlich Zugang zu den außergewöhnlicheren Leuten gekriegt habe. Aber alleine, dass es sie gibt, ist ja.
Ja, eben. Also wir haben ja schon relativ viel, also wir haben vergleichsweise vielleicht sogar bisher am meisten Frankenwein getrunken im Querschnitt unserer Podcasts. Also, ne? Also,
du musst jetzt mal schon einen Statistiker hingehen und das auswerten.
Ja. Also das war schon relativ viel. Und ich glaube, das funktioniert halt vor allen Dingen dann, und das macht der Andi Weigand ja nun auch, sich sozusagen zurückzubesinnen auf die Kernkompetenzen. Und Silvana ist einfach eine, also die kommt jetzt, Silvana kommt nicht ursprünglich aus Franken, kommt wahrscheinlich aus Österreich, aber ist halt also sehr, sehr lange schon in Deutschland beheimatet und vor allen Dingen eben auch in Franken, aber auch in Rheinhessen übrigens. Und das funktioniert halt, das passt. Und Andi Weigand zum Beispiel sagt ja, Riesling ist eigentlich, findet man auch viel in Franken, jetzt vor allen Dingen auch bei den guten Weingütern, also auch bei diesen VDP-Weingütern, die dann große Gewächse daraus machen können. Aber Andi sagt bei dir im Podcast, Riesling ist eigentlich nicht die Stärke. Und Stefan Krämer sagt auch, Riesling ist eigentlich nicht die Stärke von Franken. Mhm. Weil das können eigentlich andere besser, ja. Und das ist auch, glaube ich, so. Also Rheinhessen, Rheingau, Mosel, Nahe, die können alle, die machen alle größere Rieslinge.
Ja.
Das kriegen die Franken, glaube ich, da in der Ecke einfach nicht hin. Also das,
ja, da ist vielleicht so irgendwann schon, aber was willst du dagegen anstinken, wenn du deine eigene Spezialität hast? Was
genau.
Soll's?
Ne? Genau.
Dafür kriegen die anderen halt keinen Silvaner hin, vielleicht. Also.
Ja, genau. Ich glaube, Silvaner auf dem Niveau kriegt so gut wie niemand hin. Das ist die Kernkompetenz der Franken.
Mal zum Wein. Ja. Was riechst du da? Weil ich rieche da kaum was. Ich rieche da so wenig, dass ich nicht sagen kann, was ich rieche.
Ja. Das ist, finde ich auch, sehr, sehr reduziert. Es ist so ein bisschen.
Also da ist was, aber was ist es?
Ja, ja.
Also,
ne? Es ist so ein bisschen
ganz spaßig.
Ich würde sagen, jetzt ganz spontan gesagt, Apfelschale, Penatencreme und so eine Kräuterwürze.
Penatencreme habe ich nicht in Erinnerung. Apfelschale, Kräuterwürze, okay.
Ach so, wie so eine Salben. So eine
Ja.
Es ist nicht.
Ich weiß, was du. Ja. Jetzt, wo du es sagst.
Ist halt nur so fein drin, ja, genau. Nicht störend oder so. Aber es ist so eine Salben, finde ich.
Wenn es stören würde, hätte ich längst Bach gesagt. Ah, stimmt. Ach, verdammt. Und der macht im Mund halt auch wieder viel mehr als in der Nase. Das ist wirklich. Vor allen Dingen, finde ich, hat der eine irre Länge. Also er verschwindet nur sehr, sehr langsam aus dem Mund.
Ja, ich bin tatsächlich nochmal zusätzlich sehr positiv überrascht von den Weinen. Hatte ich mir tatsächlich gar nicht so gut vorgestellt. Meine Güte. Weil die, weil das richtig Texturweine sind, ne? Das ist, genau, es sind überhaupt keine primärfruchtigen Weine, da geht's überhaupt nicht stark über die Nase. Mhm. Gut, bei Scheurebe hast du es sowieso drin, aber jetzt hier gerade bei dem Silvaner, das ist von der Nase her, ist es sehr zurückgenommen, genau, und am Gaumen ist es, hat es einfach Struktur und tatsächlich Textur. Das kleidet den Mundraum aus, es hat einen leichten Gerbstoff drin, einfach ein leichtes, ne, Grip sozusagen am Gaumen, es ist Würze, es ist halt überhaupt nicht breit, was ein Silvaner gerne mal haben kann, dass er einfach ein bisschen zu breit ist.
Breit, das ist ein guter Begriff. Breit, also Silvaner, ja genau. Als ich eingangs sagte, dass mir Silvaner immer so ein bisschen sanft und seidig, cremig, breit trifft sehr gut. Mhm. Ja.
Und das hat er eben nicht. Also er hat, es ist ein ganz typischer Silvaner für sich genommen. Also man erkennt, finde ich, sehr schnell die Rebsorte, weil er eben auch dieses Würzige, also eine Art von Würze, die eigentlich nur der Silvaner hat, die auch leicht, also mal mehr, mal weniger eben in so eine leicht gemüsige Note reingeht, diese Würze.
Ich glaube, wir müssen mal Rebsorten nebeneinander trinken. Das, also, was ich von dir gerne mal hätte, wäre alle größeren Rebsorten oder alle wichtigen Rebsorten nebeneinander und eine Erklärung, was ist das Charakteristische, wie unterscheiden die sich voneinander?
Ja, das können wir mal wieder machen. Das haben wir so zwischendurch mal gemacht, zum Beispiel, als wir die Stefan Steinmetz Weine hatten, da haben wir die Burgunder Rebsorten mal, zum Beispiel, da können wir gerne mal wieder machen.
Also da können das ja ruhig auch mal 5 oder 6 Flaschen sein oder so, dann, wenn wir lange genug vorher ankündigen, können die anderen ja mitmachen.
Ja, man macht es mal über 2 Folgen oder so, wie auch immer. Aber
oder als
klar, ich meine, genau, bitte?
Oder als Veranstaltung, sagte ich.
Oder als Veranstaltung. Ja. Apropos Veranstaltung.
Ja.
Da war doch noch
was.
Das könnten wir ja glatt mal.
Wir könnten ja glatt mal eine Veranstaltung ankündigen.
Nö, aber im Kalender. Wir können glatt mal eine Veranstaltung ankündigen. Machen wir jetzt, ja?
Ja, warte mal, ich suche mal das Datum raus.
Ja, ich habe das Datum.
Ach so, 8.10.
Holger Klein und Christoph Raffelt werden am 8.10.
auf dieser Platte
in Köln stehen. Im Marieneck, genau, auf dieser Platte stehen, wo früher schon Dieter Meier von Yellow stand. Nein, wir werden am 8.10. im Kölner Marieneck sein.
Genau.
Und eine Vrind-Live-Veranstaltung machen, sozusagen als Thema 10 Jahre Original verkorkt, um das mal zusammenzubringen. Und wir werden Weine trinken, wir werden Wurst essen und Käse.
Jo.
Und ja, wir werden einfach dieses Marieneck, was ja einfach ein wunderbarer Ort ist, um sowas zu machen. Es gibt eine Küche.
Kulinarik-Event-Location, genau. Große genau, Küche und wo man sitzen kann auch. Und ja, da kann man sich dann,
genau.
Können wir uns dann zusammensetzen und Wein
genau, trinken, wir werden Käse einen essen, Special Guest haben, der uns ein bisschen begleitet an dem Abend.
Ja.
Und
Robbie Williams.
Genau,
der wird ja gar nicht begleiten.
Der kann sich ja nur noch in die Ecke setzen wahrscheinlich. Ja. Also wir werden sozusagen Weine trinken, auch aus den Sendungen, die wir gemacht haben, so ein bisschen irgendwie Best-of, was wir einfach gerne trinken, was ich in diesen 10 Jahren original verkorkt auch irgendwie gut fand. Ich meine, das übersteigt natürlich die Möglichkeiten eines solchen Abends, aber ich denke, wir werden irgendwie einfach sehr schöne Weine zusammenkriegen und dazu außergewöhnliche Käse und Wurstwaren und machen uns da irgendwie vor allen Dingen einen schönen Abend, würde ich sagen.
Ja, das Ganze natürlich nicht für lau, weil das würden wir uns nicht leisten können. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze können wir da anbieten eigentlich?
Ich glaube, es sind so 40, 45 Plätze.
40, 45 Plätze. Wir werden Geld dafür verlangen und es wird nicht wenig sein.
Nö, es werden 75 Euro sein.
Ah, du hast es schon kalkuliert.
Ui. Ich habe schon kalkuliert, es werden 75 Euro sein, aber meine Güte, ne? Wir werden irgendwie einen ganzen Abend gute Weine trinken und wie nett was dazu essen.
Wir müssen halt nur zusehen, dass nicht immer nur so ein Tröpfchen in den Gläsern ist, sondern dass da ein bisschen mehr reingeht, sonst sind die Leute
genau,
ein bisschen enttäuscht.
Genau.
Das kenne ich von mir.
Das machen wir auch. Also ich werde schauen, dass wir genügend Wein oder Flaschen von allem haben.
Ja, und wenn die guten.
Das wird nicht das Problem sein.
Wenn die guten Flaschen durch sind und alle schon so angetütert, dass es sowieso egal ist, dann können wir auch billige Zechweine auffahren. Dann holen wir einfach noch irgendwie, was weiß ich, stellen wir noch 6 Kartons irgendwas hin. Keine Ahnung. Gibt's denn da so? Irgendwas halt.
Bis zur Volltrunkenheit.
Ja, genau.
Genau. Nee, aber es wird sozusagen der Kartenvorverkauf wird in Kürze übers Marieneck erfolgen, also über Eventbrite einfach. Kann man die Karten bestellen. Wer sozusagen sich schon mal vormerken lassen will, kann das gerne tun über info@originalverkork.de.
Dann würde ich gerne.
Ja.
Ich würde gerne kommen.
Ah, du würdest auch gerne kommen.
Ja. Ich zahle auch.
Ja, okay.
Dann muss ich nicht arbeiten.
Ja, genau. Also das ist die Veranstaltung, die wir ja schon vor langer Zeit mal machen wollten und jetzt machen werden.
Genau, aber davon mal abgesehen, fände ich es trotzdem eine gute Idee, wenn du eine Veranstaltung Wein für Doofe anbieten würdest.
Ja, das können wir gerne mal machen.
Also, weißt du, so ganz...
So ja, ganz so Basics schlicht, halt.
Genau, Basics, ganz am Anfang. So hast einfach die 10 wichtigsten Weißen, die 10 wichtigsten roten Rebsorten und hier so, daran erkennt man das, das kann man dazu essen oder sonst wie. Also es wäre vielleicht auch mal was. Ist halt immer sehr aufwendig, so eine Veranstaltung mal eben zu wuppen, ne?
Jo, das ist das Problem.
Genau. Machst du halt nicht nebenbei, ja.
Nee, eben. Das ist man nicht mal eben so gemacht. Ja, während wir diesen wunderbaren Silvaner im Glas haben.
Jetzt musst du auch weiterreden. Während wir diesen wunderbaren Silvaner im Glas haben.
Nee, das war sozusagen die Ausleitung.
Ach so, während wir diesen wunderbaren Silvaner im Glas haben.
Ja, Punkt.
Mit der Stimme
ich habe den jetzt ausgetrunken und werde mal den nächsten, also den Franken, der Franke Ipöfer Kalb.
Das Doofe bei diesem Wetter ist, der wird halt warm. Ne? Ich habe die aus dem Kühlschrank geholt und die sind jetzt schon warm.
Ja, ich bei mir auch.
Das heißt, beim Restesaufen gleich werden, falls da überhaupt jemand kommt, werden die Leute warme Weine bekommen von mir. Ist ja auch egal, da jetzt drüber zu reden, weil hört ja keiner live zu, weil ist ja alles kaputt hier. Oh, da riecht man die Spontaneität.
Ne? Im Gegensatz zu den anderen beiden lag
der du musst auch schon ins Mikrofon sprechen.
Ja,
nur weil wir nicht live senden, heißt das nicht, dass du hier nachlässig werden darfst.
Nee, verdammt. Im Gegensatz zu den anderen beiden haben wir jetzt einen Wein, der eben komplett im Holz gelegen hat.
Iphöfer Kalb heißt er.
Ja, Iphöfer Kalb. Genau.
Ich finde, man riecht, dass er spontan vergoren ist. Der hatte also dieses Dreckige. Ah, der riecht schön dreckig. Wie so ein Ast. Mhm. So ein alter Ast. Also ein trockener, ne?
Wenn du so trockenes Holz. So.
Trockenes Holz, trockener Ast, trockenes. Mhm. Und du riechst aber auch das Fass. Also im Hintergrund, also du hast erst so ein trockenes Holz, also so, ne, dieses, ja, was schon ewig in der Sonne gelegen hat, Holz. Und dahinter riechst du dann aber trotzdem dieses, was ist denn das im Fass? Das Vanillige oder wie nennt man das?
Ne? Findest du, dass man das riecht, ja?
Ja.
Also ich kann das gar nicht so riechen, muss ich sagen.
Aber es ist auch vanillig, ist auch übertrieben. Doch, da ist, also man riecht schon fast Typisches, finde ich. Wow. Aber auch nur das und nicht irgendwie so ein Pfirsich im Vordergrund oder ein Apfel oder irgendwas, sondern nur dieses.
Das ist
nur so eine reine, ja,
weitestgehend
Du meinst mit Struktur wahrscheinlich was ganz anderes als ich, aber ich finde, man riecht den Wein halt strukturell, also wie er.
Ja.
Ja, oder genau. Meinst du damit genau das Gleiche?
Ja, ja, ich glaube, ich meine genau das Gleiche damit.
Faszinierend.
Das ist halt, das ist halt ein einfach neuer Weinstil, ne? Der, also es ist auch ein alter Weinstil, glaube ich, der aber zwischendurch quasi drohte verloren zu gehen, weil eben so viel primärfruchtig getrunken wurde, man irgendwie, wie soll ich sagen, also eben so vordergründig Wein gemacht hat, ganz viel. Und das ist halt hintergründiger Wein. Also der hat halt vorne nicht viel. Also vorne im Sinne von primär ist da nicht viel, weil da ist nicht viel Frucht. Dafür hat er aber eben ganz, ganz viel von diesem, was sozusagen tief im Wein drin steckt. Also das sind einfach tiefe Weine, finde ich, wo man die Kraft merkt, wo man die eben auch den Gerbstoff merkt, wo man die also die eine ganz andere Text also ganz anderen also eine ganz andere Präsenz an den Gaumen bringen, ja,
ja.
Die die eben vor allen Dingen am Gaumen da sind, die an der Zunge sind, die gleichzeitig würzig steinig sind und dann eben auch selbst beim Silvaner würde ich sagen hier so eine gewisse Mineralik oder Mineralität haben, sprich so eine lebendige einfach so eine Lebendigkeit, ja, so eine,
der ist wirklich klasse,
so was Elektrisierendes auch. Ja.
Also damit habe ich jetzt selber auch nicht gerechnet, also so, ich weiß gar nicht, ich hatte mir von ihm schon, also er verkauft so schöne Probierpakete. Also du musst dir dann halt nicht lange überlegen, was willst du, was kaufe ich denn jetzt, sondern einfach, ah ja, alles von dem Weißen. Und dann schickt er das, und das kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel, 70 Euro oder so für einen Sechserkarton.
Das ist sehr geil.
Ich weiß gar nicht, ob ich einen Boxbeutel schon von ihm hatte, ehrlich gesagt. Der ist wirklich super.
Ist super, weil er ist extrem saftig dabei. Ne?
Ja, wollte ich
gerade
sagen.
So saftig am Gaumen. Und das ist halt einfach eine geile Kombination. Dieses Dunkle, also das ist einfach ein sehr dunkler Wein, finde ich. Eben von seiner Aromatik. Und dann kommt aber eben diese Saftigkeit da rein. Und man, ja, das ist eine, also das macht einfach, bringt einfach eine enorme Spannung in den Wein rein.
Sehr super.
Super, sehr schön. Well done.
Ja, hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht.
Hast du gut gemacht.
Und das ist einfach auch toll, ja. Also ich meine, wenn er bei dir im Podcast erzählt, wie du schon sagst, der ist irgendwie Mitte, Ende 20, hat im Prinzip ja noch vergleichsweise wenig Erfahrung, auch wenn er auf dem Weingut aufgewachsen ist. Ja. Aber die Jungs sind irgendwie so gut drauf. Ja. Also ich meine, ich habe ja, hatte mich jetzt viel mit den Weinen von Tobias Knewitz beschäftigt, der irgendwie in Rheinhessen ist und dessen Website ich eben durchgetextet habe. Und der eben auch solche Weine macht und auch genau weiß, wo er hin will, ja. Und von dem hatte ich jetzt ein Chardonnay in einer Probe letzten Montag. Ich hatte hier in Hamburg eine Chardonnay-Probe organisiert, wo ich 30 Chardonnays aus der ganzen Welt hatte. Also mit das Beste, was man im Moment an Chardonnay weltweit bekommt.
Warum war ich nicht eingeladen?
Es war nur für Sommeliers und Weinhändler. Ja, ich hatte nur 12 Plätze.
Ja, und ist ja gut. Ich wäre eh nicht gekommen, ich hätte eh keine Zeit gehabt.
Ja, ja, eben, du warst ja eh nicht da, du warst ja eh in Irland.
Jo.
Und da hatte ich einen Wein vom Tobias Knewitz dabei, ja? Ein Chardonnay. Also ich meine, Deutschland ist jetzt kein Chardonnay-Land.
Nee.
Aber der hat quasi stehend Applaus bekommen, der Wein, ja, weil er einfach mit zum Besten gehörte, was auf dem Tisch stand, ja. Und das ist schon sehr cool.
Und kann man das kaufen oder ist das irgendwie unter Verschluss?
Ja, das kann man noch kaufen. Also ich hatte den auch schon bei mir, ich habe ja so eine Rubrik hier und da Wein am Sonntag. Mhm. Da hatte ich den vor ein paar Wochen im Blog auch beschrieben. Und das ist einfach eine Granate, der Wein, ja. Es ist echt eine Granate. Und die können schon so viel, ja. Also wie Benedikt Baltes halt auch. Ich meine, meine Güte, der hat dieses Weingut da in Kurfranken übernommen, in Klingenberg, da war der auch irgendwie Anfang, Mitte 20, ja. Und hat von vornherein einfach auch Weine gemacht, als würde der schon 20 Jahre Wein machen, ne?
Ja.
Und wenn du jetzt hier das Ipöfer Kalb hier trinkst, dann finde ich auch, dann schmeckt das so gekonnt wie von jemandem, der das eigentlich schon viel länger macht. Aber das liegt auch daran, dass die einfach, also dass sie auch gut ausgebildet sind, aber dass sie eben auch offen sind und dass sie eben auch ziemlich genau wissen, irgendwie, wo sie hinwollen mit dem, was sie da tun. Das ist schon, das ist schon toll. Sehr schön. Ja, also macht Spaß.
Ja. Ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt ist die Sendung zu Ende.
Ja.
Also ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du noch was zu erzählen hast. Ich könnte jetzt höchstens noch rumjammern, dass mein Computer kaputt ist. Aber das habe ich in allen anderen Sendungen, die ich heute aufgezeichnet habe, auch schon getan.
Ich jammer nur rum, dass ich noch ein bisschen was zu tun habe, weil ich morgen irgendwie einen ganzen Tag ein Seminar gebe.
Mhm.
Worüber? Und irgendwie über eigentlich über Biowein, verschiedene Arten von Biowein, Orangewein, Naturwein, die Abgrenzung voneinander und wie die Weine sich unterscheiden jetzt zu, ich sag mal, typisch konventionellen Weinen.
Der Wein bei dir im Block ist ausverkauft. Der Chardonnay.
Dann ist er jetzt ausverkauft. Okay.
Das ist schade.
Ja.
Das ist ein
Jammer. Ich auch hart dran gearbeitet.
Das ist echt ein Jammer. Also das finde ich jetzt wirklich sehr schade.
Du kriegst von mir eine Flasche.
Ach, du bist so gut zu mir. Da muss ich mir nicht drei bestellen, damit der Karton voll wird und es wieder so teuer.
Nee, du kriegst eine Flasche. Ich hab
aber davon noch was. Notier dir das, weil ich vergesse das. Und hinterher will ich nicht,
Ja.
Weiß schon.
Ja.
Ah, nee, du notierst dir das nicht, weil du weißt, dass ich das vergesse. Das ist doch auch nicht.
Naja. Ich denk dran.
Naja, wir beenden das jetzt hier. Es ist ja furchtbar. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wir wissen allerdings nicht wann. Obwohl, doch, wissen wir, ne? Oder? Was, haben wir nicht einen Termin für die nächste Sendung schon?
Ich meine schon.
Mein Kalender, irgendwas hatten wir doch mal ausgemacht.
Ja, und zwar am 26. Juli.
Ach, ja, Donnerwetter. Mhm. Dann hören wir uns wieder am 26. Juli, am 26.07. um 20.30 Uhr.
Genau, und wir werden trinken drei Weine von Daniel Wagner.
Weingut
Wagner Stempel.
Oh, geil. Und bis dahin werde ich auch hoffentlich wieder eine funktionierende Produktionsanlage haben, so dass wir live streamen können und alle mittrinken können, die im Chat hängen. Ich bitte nochmal um Entschuldigung oder beziehungsweise Verzeihung. Es ist tatsächlich heute, als ich 10 Minuten vor der ersten von drei Sendungen, die ich heute aufnehmen wollte, den Rechner eingeschaltet habe, war der Rechner kaputt, weshalb wir diese Sendung ausschließlich aus der Konserve senden. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Ich dir auch, Holger.
Und bis euch dann. Danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ja. Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.